SWR 2 Glauben.
Trommelfeuer, Sperrfeuer, Gardinenfeuer, Minen, Gas, Tanks, Maschinengewehre, Handgranaten. Worte. Worte, aber sie umfassen das Grauen der Welt. Erich Maria Remarque, 1928, über den Ersten Weltkrieg in Im Westen nichts Neues.
Die internationale Kritik am Vorgehen gegen die Rohingya in Myanmar wächst. Neben dem UN-Sicherheitsrat haben auch das Europaparlament und US-Außenminister Tillerson ein Ende der Gewalt gefordert.
Rund 100 Jahre trennen diese Konflikte und viele tausend Kilometer. Doch es gibt sie nach wie vor. Schrecken, Tod, Vergewaltigungen, Vertreibung und Flucht. Als Reaktion auf den Ersten Weltkrieg mit all seinen Schrecken richtete der Völkerbund Anfang der 20er Jahre den ständigen internationalen Gerichtshof ein. Den Ausbruch des Zweiten Weltkriegs einige Jahre später kann jedoch auch dieser nicht verhindern. Nach dem Zweiten Weltkrieg vor ziemlich genau 75 Jahren gibt es dann eine neue Hoffnung. Eine Hoffnung für den Frieden auf der ganzen Welt. Der Internationale Gerichtshof der Vereinten Nationen wird gegründet. 15 Richterinnen und Richter aus der ganzen Welt, die zu den Besten ihres Fachs gehören. 15 Ritterinnen und Ritter, die unermüdlich für Frieden in der Welt streiten, Grenzen festlegen, Kriege verhindern und dafür sorgen, dass sich Völker verstehen. In dunklen Gewändern und mit den scharfen Schwertern des Geistes und der Gerechtigkeit ausgestattet, sind sie der internationale Gerichtshof, the International Court of Justice, la Cour. Die Geschichte des IGH ist vor allem der Versuch, die bekanntesten und blutigsten Konflikte der Weltgeschichte nicht durch Diplomatie oder, falls diese nicht weiterhilft, durch Krieg zu beenden, sondern von einem neutralen Weltgericht schlichten zu lassen. Aber können Entscheidungen eines Weltgerichts auch für den Weltfrieden sorgen? Vor dem IGH treten Staaten gegeneinander an, wie man es sonst nur von einer Fußball-Weltmeisterschaft kennt. Allerdings geht es nicht um Ruhm, sondern um Recht. Und gekämpft wird nicht auf grünem Rasen um den Ball, sondern auf hölzernem Parkett mit scharfen Worten. Das Stadion ist der Friedenspalast in Den Haag. Nicht verwechseln darf man den IGH mit dem Internationalen Strafgerichtshof, der ebenfalls in Den Haag sitzt. Dieser beschäftigt sich allerdings mit der Verfolgung einzelner Personen, denen Verstöße gegen das Völkerstrafrecht zur Last gelegt werden. Der Internationale Gerichtshof ist ein Gerichtshof für Staaten, erklärt völkerrechtliche Streitigkeiten. Aber die Fälle des IGH haben manchmal nicht nur mit Völkerrecht, sondern auch mit Strafrecht zu tun. So zum Beispiel einer der bekanntesten Fälle mit deutscher Beteiligung, der Fall Legrand.
Walter Legrand was executed by lethal gas at 9:30.
Walter Legrand wurde durch tödliches Gas um 9.30 Uhr hingerichtet. Die Hinrichtung begann um 9.12 Uhr. Er benötigte 18 Minuten, um zu sterben.
Deutschland gegen die Vereinigten Staaten von Amerika.
Was war passiert? Am 7. Januar 1982 überfallen die Brüder Walter und Karl-Heinz Legrand die Valley National Bank in Marana, Arizona. Doch der Filialleiter kennt nur die Hälfte der Zahlenkombination für den Safe. Karl dreht durch. Er sticht 24 Mal mit einem Brieföffner auf sein Opfer ein, welches stirbt. Eine Bankmitarbeiterin wird schwer verletzt. Wenige Stunden später werden die Brüder auf der Flucht gefasst. Am Abend gesteht Karl Legrand die Tat. Wir hören den Originalmitschnitt, der uns von Spiegel TV zur Verfügung gestellt wurde.
Der Typ hat mich getreten, immer wieder. Ich bin ausgerastet, habe auf ihn eingestochen. Was haben Sie? Auf ihn eingestochen. Wie viele Male? Weiß ich nicht. Und dann? Sie hat angefangen zu schreien.
Was während des gesamten Verfahrens nicht beachtet wird, die Brüder Legrand sind deutsche Staatsangehörige. Und da kommt das Völkerrecht ins Spiel. Gemäß Artikel 36 des Wiener Übereinkommens über konsularische Beziehungen hätte die Polizei die Brüder über ihr Recht auf Unterstützung durch das deutsche Konsulat belehren müssen. Dies geschah nicht. 2 Jahre später werden die LeGrands stattdessen zum Tode verurteilt. Da sind sie beide gerade Anfang 20. 17 Jahre nach der Tat in Florence sollen die Brüder im Staatsgefängnis Arizonas hingerichtet werden. Erst jetzt setzt sich die deutsche Diplomatie in Bewegung. Die deutschen Behörden wollen den Vollzug der Todesstrafe mit dem Argument verhindern, dass die Brüder LeGrand bei ihrer Verhaftung keine ordnungsgemäße Belehrung erhielten. Und dieses Argument tragen sie auch vor dem Internationalen Gerichtshof in Den Haag vor. Dieser gibt dem Antrag Deutschlands in einer Eilentscheidung statt. Die USA sollen mit der Hinrichtung mindestens warten, bis der IGH in der Hauptsache entscheiden kann. Doch diese Entscheidung nützt den Brüdern LeGrand nichts mehr. Am 3. März 1999, dem Tag der Eilentscheidung, wird Walter LeGrand am Abend in der Gaskammer hingerichtet. Sein Bruder war bereits 10 Tage vorher durch die Giftspritze getötet worden. 2 Jahre später gibt der IGH Deutschland in dem Hauptsacheverfahren Recht und stellt erstmals klar, dass auch seine Eilentscheidung für die Parteien bindend sind. Die USA hatten bereits 15 Jahre zuvor, 1984, eine andere Eilentscheidung des IGH missachtet.
Nicaragua gegen die USA.
. 1979 herrscht in Nicaragua Krieg. Auf der einen Seite steht der brutale Diktator Anastasio Somoza Debayle, Anführer einer Nationalgarde, die mordet, vergewaltigt und Menschen einfach verschwinden lässt. Auf der anderen Seite die Sandinisten, eine politisch linke Bewegung, die sich gegen den tyrannischen Herrscher mit Guerilla-Methoden zur Wehr setzt. Im Juli 1979 erringen die Guerilleros den Sieg. Diktator Somoza flieht Hals über Kopf ins sonnige Miami. Die Sandinisten haben politische Erfolge. Es gelingt ihnen, die Analphabetenquote um 40% zu reduzieren. Das Gesundheitswesen wird ausgebaut. Riesige Ländereien der früheren Herrscherkaste gehen an genossenschaftlich organisierte Bauern. Frauenrechte werden gestärkt. Doch die Revolution ist dem mächtigen Nachbarn USA ein Dorn im Auge. Große amerikanische Konzerne, die während der Somoza-Diktatur Nicaragua ausgebeutet haben, sehen ihre wirtschaftlichen Interessen gefährdet. Außerdem gefällt es den USA nicht, dass die neue Regierung von sozialistischen Staaten der ganzen Welt unterstützt wird. Die US-Amerikaner gehen zweigleisig vor. Ganz offiziell boykottieren sie die neue Regierung Nicaraguas und üben Druck auf internationale Organisationen aus. Undercover beginnen sie ab 1981 im Nachbarland Honduras paramilitärische Einheiten, die sogenannten Contras, auszubilden und zu finanzieren. Die Contras greifen die gesamte Infrastruktur Nicaraguas an. Dabei gehen sie extrem brutal vor. Oft foltern sie ihre Opfer, stechen ihnen die Augen aus und töten auf grausamste Weise. 1984, nach nur 3 Jahren, haben sie bereits über 8000 Zivilisten ermordet. Es wird bekannt, dass der amerikanische Geheimdienst CIA extra ein Handbuch für die Contras herausgegeben hatte, in dem dazu aufgefordert wird, vor allem Zivilisten zu terrorisieren. Die Sandinisten versuchen, sich so gut wie möglich gegen die Angriffe zu wehren, auch vor Gericht. 1984 reicht Nicaragua beim IGH Klage gegen die USA ein. Die USA geben sich unbeeindruckt, wie ein Korrespondent berichtet.
Präsident Reagan hat bereits erklärt, dass er eine Verurteilung der Vereinigten Staaten ablehne. Der UNO-Gerichtshof sei in dieser Sache für ihn nicht zuständig. Das hindert die Richter jedoch nicht an ihrer Rechtsfindung. Sie hatten bereits eine einstweilige Anordnung gegen direkte oder indirekte Interventionen der USA in Nicaragua ausgesprochen und dann im November vorigen Jahres ihre völkerrechtliche Kompetenz klargestellt. Wenn die Vereinigten Staaten im Haag verurteilt würden, so wäre das von großer moralischer Tragweite.
Und so kommt es. Der IGH gibt Nicaragua Recht. Den USA werden in einer Eilentscheidung aufgegeben, die Souveränität Nicaraguas zu achten. 2 Jahre später bestätigt der IGH seine Entscheidung und verurteilt die USA, eine Entschädigung an Nicaragua zu zahlen. Doch die USA akzeptieren diese Entscheidung nicht, sagen nach wie vor, der IGH sei für das Verfahren nicht einmal zuständig gewesen. Und jetzt hat das Konsequenzen? Wenn in Deutschland nach einem Gerichtsurteil jemand nicht freiwillig zahlt, wird ein Gerichtsvollzieher losgeschickt, um das Geld einzutreiben. Aber geht so etwas auch, wenn eine Nation einem Gerichtsurteil nicht Folge leistet? Nein, beziehungsweise jein, erklärt Martin Breuer, Professor für Völkerrecht an der Universität Konstanz.
Wenn man dann in die UN-Charta reinschaut, da ist ein Verfahren vorgesehen, wenn eine Partei sich weigert, ein Urteil des IGH auch zu befolgen, besteht die Möglichkeit, den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen einzuschalten in die Durchsetzung der Urteile.
Doch eine Entscheidung über den Sicherheitsrat durchzusetzen ist schwierig und wurde überhaupt erst einmal versucht. Denn jeder der 5 wohl mächtigsten Staaten der Welt, die ständige Mitglieder des Sicherheitsrates sind, kann eine Resolution mit seinem Veto blockieren. Meist braucht der IGH aber seine Urteile auch gar nicht durchsetzen zu lassen. Schätzungsweise 90% seiner Urteile werden befolgt. Und wer sich nicht an seine Entscheidungen hält, steht schnell am internationalen Pranger. Ein Mechanismus, den auch andere internationale Gerichte, wie zum Beispiel der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte, nutzen. Was aber passiert, wenn der IGH zu oft ignoriert wird? Das Gutachten zur Mauer um das Westjordanland.
Israel gegen die Welt.
Juni 2002. In Israel beginnt etwas, das viele Deutsche noch aus der eigenen Vergangenheit kennen. Der Bau einer Mauer durch das Land. Nur, dass diesmal nicht Ost- und Westdeutsche voneinander getrennt werden sollen, sondern Israelis und Palästinenser. Als Anlass nennen die Israelis die zunehmende Anzahl von Terroranschlägen. Doch schnell wird in Palästina und in weiteren arabischen Staaten, aber auch in vielen anderen Nationen der Welt Kritik laut. Die geplante Mauer würde nämlich das palästinensische Territorium, auf dessen Grenzen man sich 1949 mit Israel geeinigt hatte, deutlich verkleinern. Zudem schränkt die Mauer viele Menschen erheblich in ihrem Alltag ein, wie ARD-Nahost-Korrespondent Tim Aßmann berichtet.
Diese Grenzanlage ist eine alltägliche Belastung für sehr viele im Westjordanland. Die Mauer zerschneidet Ortschaften, sie trennt Bauern von ihren Feldern und zum Beispiel Vorstädte von Ost-Jerusalem vom Stadtzentrum. Wenn jemand vom Stadtteil Shuafat täglich zur Arbeit ins Zentrum muss, braucht er für die Fahrt inklusive Wartezeit am Checkpoint einfach eine knappe Stunde, obwohl es nur ein paar Kilometer Luftlinie sind. Fahrten zur Schule oder Krankenhausbesuche sind viel komplizierter geworden, die Bewegungsfreiheit ist also deutlich eingeschränkt und es gibt auch Familien, die 8 Meter hohe Betonmauer buchstäblich immer vor Augen haben, weil ihre Häuser fast vollständig davon eingeschlossen sind. Die Mauer begrenzt auch die Entwicklungsräume der palästinensischen Dörfer und Städte, zum Beispiel in Bethlehem. Und dadurch, dass die Mauer, in einem Teil des Verlaufs ist es auch ein Zaun, tief in palästinensisches Gebiet hineinschneidet und eben nicht komplett auf der israelischen Staatsgrenze verläuft, haben die Palästinenser im Ergebnis auch Land verloren. Eine indirekte Folge ist auch, dass sich Israelis und Palästinenser im Alltag noch weniger begegnen und sich dadurch natürlich auch immer fremder werden.
Die internationale Kritik wird lauter. Eine Resolution des UN-Sicherheitsrates wird zwar noch verhindert, weil die USA ihre schützende Hand über Israel halten. Doch schon die UN-Vollversammlung stuft die Mauer mit großer Mehrheit als völkerrechtswidrig ein. Und sie beauftragt den Internationalen Gerichtshof mit einem Gutachten zu den rechtlichen Konsequenzen des Baus. Einige einflussreiche Staaten, darunter Deutschland, sind dagegen, den Internationalen Gerichtshof mit dieser Angelegenheit zu befassen. Sie befürchten, das Gutachten könne den Friedensbemühungen schaden. Und tatsächlich sorgt das Gutachten des IGH für Zündstoff. Der Verlauf der Mauer wird darin als Bruch des Völkerrechts bewertet. 150 Nationen fordern bei 6 Gegenstimmen daraufhin in der UN-Vollversammlung den Abriss der Mauer. Doch Israel ignoriert das Gutachten. Es ist der Ansicht, sein Selbstverteidigungsrecht sei nicht ausreichend berücksichtigt worden. Die Mauer steht bis heute. Aber welche Auswirkungen auf die Position des IGH hat es, wenn auf seine Urteile oder Gutachten hin nichts passiert?
Ein Verfahren, wo das problematisch geworden ist, ist ein Fall, an dem auch die Bundesrepublik Deutschland beteiligt war. Das war das Verfahren Bundesrepublik Deutschland gegen Italien, wo es um Fragen der Immunität ging im Zusammenhang mit Entschädigungsfragen aus dem Zweiten Weltkrieg. Da war es so, dass der EuGH zugunsten von Deutschland entschieden hat. Und in Reaktion darauf hat dann das italienische Verfassungsgericht entschieden, dass das Urteil des EuGH aus Gründen des italienischen Verfassungsrechts gewissermaßen in Italien nicht umgesetzt werden kann.
Tatsächlich gibt es also immer wieder Fälle, in denen sich einzelne Länder nicht an die Entscheidungen des Internationalen Gerichtshofs halten, ohne große Konsequenzen. Allerdings, immerhin entwickelt der EuGH das Völkerrecht in seinen Gutachten weiter. Denn was das Völkerrecht genau umfasst, ist überhaupt nicht klar. Fest steht nur, es sind durch Vertrag oder Rechtstradition begründete Rechtssätze, die zwischen Staaten gelten. Die Schwierigkeit ist, dass es keine Weltregierung und damit auch keinen Weltgesetzgeber gibt, der festlegt, was Staaten dürfen und was nicht. Das Völkerrecht lebt davon, dass sich die Staaten an gemeinsame Vereinbarungen und gelebte Regeln halten. In dem Streit Deutschland gegen Italien hat der EuGH klargestellt, dass es auch Grenzen gibt, dass das Völkerrecht nicht bei allen Konflikten helfen kann. Der Kampf um Entschädigungen.
Deutschland gegen Italien.
...1944, das kleine Dorf Civitella in der Toskana. Viele der knapp 300 Bewohner des Dorfes befinden sich in der Frühmesse. Plötzlich werden die Türen der Kirche aufgerissen, Wehrmachtssoldaten stürmen in die Dorfkirche und zerren die Menschen auf die Piazza. Sie eröffnen das Feuer, richten ein Drittel der gesamten Dorfbevölkerung hin. Eines von vielen Massakern an der Zivilbevölkerung durch die deutsche Wehrmacht. Über ein halbes Jahrhundert später klagen die Hinterbliebenen der Opfer gegen Deutschland und verlangen eine Entschädigung für die Gräueltaten. Der italienische oberste Kassationsgerichtshof, vergleichbar dem deutschen Bundesgerichtshof, gibt ihnen Recht. Doch Deutschland will nicht zahlen und zieht vor den Internationalen Gerichtshof. Dieser gibt Deutschland Recht. Das zentrale Argument des EuGH lässt sich mit einem Begriff zusammenfassen: Staatenimmunität. Damit ist gemeint, dass sich ein Staat nicht vor einem nationalen Gericht eines anderen Staates verantworten muss. Auch das Bundesverfassungsgericht hat bestätigt, dass man nicht als Einzelperson, zum Beispiel vor dem Landgericht Baden-Baden, vom Staat Italien eine Entschädigung verlangen kann. Und der EuGH hat in diesem Zusammenhang auch klargestellt, dass dieser Grundsatz selbst dann gilt, wenn sich ein Land wegen schwerwiegender Verstöße gegen das humanitäre Völkerrecht schuldig gemacht hat. Mittlerweile gibt es viele internationale Abkommen, die Einzelnen Klagerechte einräumen, wie zum Beispiel die Europäische Menschenrechtskonvention. Vor dem EuGH können Einzelpersonen aber nach wie vor nicht klagen, denn das klassische Völkerrecht regelt nur die Verhältnisse zwischen Ländern. Zu Verbrechen gegen die Zivilbevölkerung kommt es nicht nur im Rahmen kriegerischer Auseinandersetzungen. Auch sogenannte ethnische Säuberungen gibt es immer wieder. Ein Beispiel aus jüngster Zeit ist die Verfolgung der muslimischen Minderheit der Rohingya durch Myanmar.
Myanmar gegen Gambia.
Mehr als 1 Million Rohingya flüchteten sich in den letzten Jahren in das benachbarte Bangladesch. In Myanmar behandelt man sie als Staatenlose, verfolgt und tötet sie, brennt ihre Häuser nieder. ARD-Korrespondent Holger Senzel berichtet.
Der schwarze, benzingesättigte Rauch brennender Dörfer verdunkelte wochenlang den Himmel über den Regenwäldern im Rakhine-Staat, der ärmsten der birmesischen Provinzen im Norden des Landes. Es waren fromme Männer in karmesinroten Roben, die den Hass gegen die muslimische Minderheit schürten, die schon seit Jahren immer wieder zu Pogromen aufrufen und zuweilen mit Knüppeln in der Hand voranschreiten bei Gewaltexzessen gegen die Rohingya, die das westliche Bild vom friedlichen, toleranten, gelassenen Buddhismus konterkarierten.
Anfang 2020 ruft der EuGH in einer vorläufigen Entscheidung Myanmar unmissverständlich dazu auf, den Völkermord an den Rohingya auf der Stelle zu beenden.
Myanmar must take all measures within its power.
Myanmar muss alle in seiner Macht stehenden Maßnahmen ergreifen, um Handlungen, die unter Artikel 2 der Völkermordkonvention fallen, zu verhindern. Im Einzelnen die Tötung von Mitgliedern der Gruppe.
Aber wie war dieser Fall überhaupt vor dem EuGH gelandet? Die Rohingya sind ja kein eigener Staat.
Diese Volksgruppe als solche stellt keinen Staat dar, die vor dem Internationalen Gerichtshof klagen könnte. Sondern das Verfahren wurde von Gambia vor den IGH gebracht. Es ist natürlich die Frage, welches legitime Interesse gewissermaßen Gambia daran hat, diesen Fall überhaupt vor den IGH zu bringen. Denn da geht es ja um behaupteten Völkermord, der in Myanmar abgespielt haben soll. Und da geht es nun um einen völkerrechtlichen Vertrag, die sogenannte Völkermordkonvention. Mit der Völkermordkonvention haben sich alle Staaten, die diese Konvention ratifiziert haben, untereinander verpflichtet, gewissermaßen versprochen, keinen Völkermord zu begehen bzw. den Völkermord zu verfolgen. Und mit dem Argument hat der Internationale Gerichtshof nun begründet und gesagt, dass Gambia ein auch juristisches Interesse daran hat, zu verhindern, dass an den Rohingya in Myanmar ein Völkermord geschieht.
Die Frage ist aber auch hier, was wird ein Urteil des IGH bewirken? Wird sich die Lage der Rohingya durch das Urteil verbessern?
Also in dem Moment, wo solche Verbrechen schon passiert sind, kommt natürlich das Verfahren vom IGH gewissermaßen zu spät. Und das, was der IGH in solchen Fällen dann machen kann, ist beispielsweise eine Entschädigung festsetzen. Insofern haben solche Urteile, egal ob es da um ein Strafurteil geht, wie beim Internationalen Strafgerichtshof oder dem Jugoslawien-Straftribunal, oder ob es um ein zwischenstaatliches Urteil geht, auch eine große symbolische Bedeutung, die insofern auch eine gewisse Genugtuungsfunktion für die verletzten Volksgruppen oder die verletzten Individuen nach sich zieht. Aber in dem Moment, wo ein Unrecht in der Vergangenheit sich manifestiert hat, kann es schwierig sein, da eine endgültige Wiedergutmachung zu erreichen.
Die Urteile des IGH sind im besten Falle gerecht. Aber kann eine gerechte Entscheidung auch Frieden schaffen?
Kambodscha gegen Thailand.
1000 Jahre gibt es den Tempel Prasat Pravihan schon. Er ist dem hinduistischen Gott Shiva gewidmet. Doch Shiva hat das Problem, dass sein Tempel genau im Grenzgebiet zwischen Kambodscha und Thailand liegt. Und die streiten seit vielen Jahrzehnten darum, zu welchem der Länder die Anlage gehört. 1962 entscheidet der Internationale Gerichtshof in Den Haag erstmals, dass das Gelände zu Kambodscha gehört. Doch damit ist der Konflikt nicht beendet. Immer wieder sterben Soldaten bei Auseinandersetzungen. Zuletzt 2009. 2 Jahre später, ein halbes Jahrhundert nach seiner ersten Entscheidung, urteilt der IGH erneut, dass die Tempelanlage zu Kambodscha gehört. Und das Wunder geschieht. In seinen aktuellen Reisehinweisen zu Kambodscha schreibt das Auswärtige Amt:
Der Territorialkonflikt zwischen Kambodscha und Thailand hinsichtlich des Grenzverlaufs um das den Tempel Priya Via umgebende Gebiet ist beigelegt. Die Beziehungen zwischen beiden Ländern haben sich verbessert.
An dem Konflikt lässt sich ablesen, der IGH ist nicht das Weltgericht. Die Richterinnen und Richter keine Halbgötter, die mit jedem Urteil einen Konflikt verschwinden lassen können. Damit Frieden einkehrt, ist der gute Wille der beteiligten Staaten notwendig. Manchmal dauert es Jahrzehnte und es bedarf mehrerer Interventionen des Internationalen Gerichtshofs und des Drucks der internationalen Staatengemeinschaft, damit ein Konflikt beigelegt werden kann. Doch dann, und auch das zeigt der Fall Kambodscha gegen Thailand, können durch Urteile des IGH Menschenleben gerettet werden. Ohne den Internationalen Gerichtshof wäre die Welt ein schlechterer Ort. Es gäbe mehr ungeklärte Konflikte, wohl auch mehr Krieg, mehr Tote. Das Völkerrecht müsste sich nicht immer wieder akribischen Prüfungen unterziehen und würde Staub ansetzen. Für seine aktive Rolle in der Weltpolitik muss das Gericht auch selbst mit der Zeit gehen.
Angesichts der aktuellen Covid-19-Pandemie hat sich das Gericht für eine Mischung aus physischer und virtueller Anwesenheit bei der öffentlichen Sitzung zur Verkündung der beiden Urteile entschieden.
Der IGH urteilt aktuell mit 6 anwesenden und 6 virtuell zugeschalteten Richterinnen und Richtern. Denn auch wenn Staaten immun sein mögen, die Richterinnen und Richter des IGH sind es, was das Virus betrifft, nicht.